letzten Jahrhundert ist es immer wieder passiert, dass technologisch fortgeschrittene Gesellschaften mit technologisch unterentwickelten Gesellschaften zusammenkrachten. Wie verhielt sich die unterentwickelte Gesellschaft? Sie wusste nicht, was ein Helikopter ist, was ein Flugzeug ist, was eine Sprengung, eine Detonation ist, ein Radio etc. Die Beobachtungen, die gemacht worden sind von Ethnologen, liefen stets auf dasselbe heraus. Die technologisch unterentwickelte Gesellschaft glaubte, in den fremden Wesen so etwas wie Götter zu erkennen. Und kaum waren die sogenannten Götter weg, versuchten die Eingeborenen das, was sie gesehen hatten, zu imitieren. Dafür gibt es ein hervorragendes Beispiel auf der Insel Wewak. Wewak liegt im Pazifischen Ozean. Damals, im Zweiten Weltkrieg, hatten die Amerikaner ja gegen Japan gestritten und auf verschiedenen kleinen Inseln sind so improvisierte Flugpisten angelegt worden, auch auf der Insel Wewak. Mit Verblüffung registrierten die Eingeborenen, wie irgendwelche Gebilde aus den Wolken herniederkamen, landeten, Material ausgeladen haben und wieder starteten. Kaum waren die Amis weggezogen nach Ende des Zweiten Weltkrieges, fingen die Eingeborenen von Wewak an, flugzeugähnliche Objekte aus Holz und Stroh zu modellieren. Und diese komischen Dinger verehrten sie als etwas Übernatürliches aus der Welt der Götter. Ein neuer Kult war entstanden. In der Wissenschaft, in der zuständigen Ethnologie, das ist die Völkerkunde, nennt man diesen Kult Cargo-Kult. Wie kommt man auf Cargo? Cargo ist ein Sammelbegriff für Güter, Waren, Dinge aller Art. Alles, was transportiert werden kann, nennt man Cargo. Jetzt hatten die Eingeborenen beobachtet, wie aus den Flugzeugen Cargo gekommen war. Eben Güter, Waren. Und so ist der Begriff Cargo-Kult daraus geworden. Cargo-Kulte sind immer Imitationskulte. Die technologisch unterentwickelte Gesellschaft versteht die Technologie der Höheren nicht und versucht sie zu imitieren. Genau dieses Verhalten können wir nachweisen, Jahrtausende in der Vergangenheit. Es wimmelt von Cargo-Kulten. Im alten Japan beispielsweise tauchen plötzlich seltsame Figuren auf, die sehen aus wie moderne Astronauten. Sie stecken tatsächlich in einem Anzug. Die Hände sind eigentlich keine Hände, sondern Greifwerkzeuge. Der Anzug ist völlig geschlossen. Die Japaner nennen diese Figuren Dogu-Figuren. Man fand sie zu Hunderten. Sie müssen einst verehrt worden sein, angehimmelt, angebetet worden sein von irgendeiner Kultur tief in der Vergangenheit. Dasselbe weltweit. Copan beispielsweise ist eine alte Maya-Stadt im heutigen Honduras. Dort sehen Sie Göttergestalten. Die stehen heute nicht nur im Museum, sondern immer noch draußen in den Wäldern und auf den für Touristen freigelegten Plätzen. Alle diese Gestalten tragen einen rechteckigen Kasten vor der Brust. Man beobachtet, wie die Menschen mit 10 Fingern eine Tastatur bedienen. Wie ist das möglich? Vor Jahrtausenden gab es keine Tastaturen. So die Frage ist, was haben die Vorfahren der Maya eigentlich beobachtet? Was wollten sie imitieren? In der Maya-Welt ist Tikal die älteste Maya-Stadt. Die Fachwelt erklärt, Tikal sei schon um 1000 vor Christus geplant und gebaut worden. Nur zur Erinnerung, 1000 vor Christus, das ist älter als das alte Rom. Rom soll so um 753 vor Christus geplant worden sein von Romulus und Remus. So Tikal, das im heutigen Guatemala liegt, ist eine uralte Maya-Stadt. Das Rätselhafte dabei, in Tikal gibt's kein Wasser, nicht mal einen Bach. Ja, weshalb alles in der Welt baut man mitten an einem Ort, wo es kein Wasser gibt, eine große Stadt mit über 60 Pyramiden? Was war so zwingend? Warum musste man unbedingt dorthin und nicht irgendwo anders? Denn nur 40 Kilometer von Tikal entfernt liegt ein riesiger See, der Petén Itzá-See. Also ich für meinen Teil hätte mich am See niedergelassen. Ich hätte am See eine Stadt geplant und nicht irgendwo, wo es nicht mal Wasser gibt. Was also zwang, die Vorfahren der Maya in Tikal zu siedeln? Man fand in Tikal verschiedene Stelen. Stelen, das sind so rechteckige Steine, 2 bis 3 Meter hoch und darauf eingraviert Schriften, die man nur zu einem kleinen Teil übersetzen konnte. Eines der Schriftstücke besagte: Hier ließ sich hernieder der Herrscher der Himmelsfamilie. Was für ein Herrscher? Von was für einer Himmelsfamilie? Hatte irgendeine Gruppe Menschen beobachtet, wie etwas aus den Wolken herniedergekommen war, vergleichbar einem heutigen UFO? Glaubten die Menschen, dieses Ereignis würde sich nur an dem Ort und nirgendwo anders wieder ereignen? War das der Grund, weshalb sie unbedingt an dem unmöglichen Ort, wo es kein Wasser gab, ihre gewaltige Stadt anlegten? Übrigens, die Maya haben dann 40 Kilometer lange Wasserkanäle gebuddelt, vom Petenitsa-See ins heutige Tikal. Eine gewaltige Leistung für die Götter. Wie hat man sich dann diesen Herrscher der Himmelsfamilie vorgestellt? Es gibt verschiedene Stelen in Tikal, die nennt man präklassisch. Man kann sie nicht datieren, sie sind definitiv älter als die Maya. Auf einer dieser Stelen sieht man eine Gestalt. In der Mitte der Gestalt läuft so etwas herunter, von dem die Archäologen lange glaubten, es müsste der Rückenwirbel, das Rückenmark sein. Aber das seltsame Rückenmark macht plötzlich einen Bogen und verläuft in einem Kasten seitwärts der Gestalt. Die Figur selbst steckt in riesigen Stiefeln. Aus den Stiefeln heraus schauen kuriose Röhren und Leitungen, die mit dem Körper verbunden sind. Alles missverstandene Technologie, Cargo-Kulte. Die Vorfahren der Maya hatten irgendetwas beobachtet, konnten es sich nicht erklären und begannen, mit den ihnen möglichen Methoden das zu imitieren, was ihnen unverständlich blieb. Es wimmelt von Cargo-Kult-ähnlichen Objekten rings um den Globus. Das beginnt schon in der Felszeichnung. Im Tassili, das liegt in der Sahara, im heutigen Algerien, hat schon in den 60er Jahren der französische Forscher Henri Lhot gewaltige Felsgalerien entdeckt mit wunderbaren Malereien. Darunter solche, die stecken eindeutig in Raumanzügen. Dr. Henri Lhot, der Entdecker, nannte diese Figuren die Marsgötter. Man sieht klipp und klar einen Overall. Der ganze Körper ist bedeckt mit diesem seltsamen Gebilde. Es gibt so etwas wie Reißverschlüsse und Knöpfe und natürlich wieder keine richtigen Hände, nur Greifwerkzeuge. All das in der Felsbildkunst. Datiert werden diese seltsamen Gestalten auf etwa 6000 vor Christus. Da liegen riesige Zeitspannen zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart. Doch selbst heute noch gibt es Cargo-Kulte, die man vergleichen kann mit dem Altertum. Beispiel die Kayapo. Das ist ein Indio-Stamm, der lebt am oberen Amazonas. Jedes Jahr haben die Kayapo ein gewaltiges Fest zu Ehren ihres himmlischen Gottes, der ihre Vorfahren besucht haben soll. Sie machen einen Tanz. Sie singen, vor langer, langer Zeit sei er gekommen. Die Erde habe gebebt, die Menschen seien erschrocken gewesen. Der Fremde habe Geschenke an die Lichtung gelegt. Die Eingeborenen hätten sie genommen. In wenigen Tagen habe der Fremde ihre Sprache beherrscht. Schließlich hat er ihnen die Schule eingerichtet, hat ihnen Ackerbau beigebracht, hat ihnen Astronomieunterricht erteilt. Dieser Stamm der Kayapo am oberen Amazonas kennt den Aufbau unseres Sonnensystems, inklusive Uranus, Neptun, Pluto. Pluto ist ein winziger Planet. Wir haben ihn gerade mal entdeckt, vor knapp 100 Jahren. Niemand konnte etwas davon wissen. Interessant nun ist, dass die Kayapo ihren himmlischen Lehrmeister in einem Strohanzug darstellen. Der oberste Medizinmann des Stammes trägt diesen Strohanzug fast wie heute ein Raumanzug. Auch der Kopf ist bedeckt, Hände gibt es keine, nur Greifwerkzeuge. Was wir im Altertum auf Felszeichnungen finden, im Sinne von Cargo-Kult, wird bis in unsere Tage, heute am Amazonas, zelebriert. Cargo-Kulte durch die Jahrtausende bis in die Gegenwart und Cargo-Kulte sind immer missverstandene Technologien in der Vergangenheit und heute.
Tikal im heutigen Guatemala ist die älteste Maya-Stadt der Welt. Dort wurde der berühmte Steinkalender gefunden, der nicht nur präzise die Umlaufzeiten der Erde um die Sonne angibt, sondern auch für die nächsten 1000 Jahre die Umlaufbahn der Venus um die Erde. Gigantische Monumente ragen in Tikal in den Himmel, darunter eine 9-stufige Pyramidenkonstruktion, die als Tempel des großen Jaguar bekannt ist. Kleinere Bauten, überall im Dschungel verteilt, wirken wie Plattformen für Start und Landung von Luftfahrzeugen. Erwarteten die Maya in ihrer modern anmutenden Metropole die Wiederkehr der Götter, die einst als eine Art technische Entwicklungshelfer von den Sternen kamen?
Woher sonst? Man könnte sich sagen, naja, vielleicht sind sie auch von der Erde gekommen. Vielleicht gab es mal sowas wie Atlantis, also einen sehr fortgeschrittenen Kontinenten. Und von diesem Kontinent aus sind dann halt verschiedene Völker beeinflusst worden und unterwiesen worden. Das ist durchaus möglich, das kann ich überhaupt nicht bestreiten. Ich halte sogar recht viel von Atlantis. Nur, eine Atlantis-Variante schließt den außerirdischen Besuch nicht aus, denn es kann ja beides gleichzeitig existieren. Und weshalb ich sage, diese Entwicklungshelfer bei den Maya und bei anderen kamen von außen und nicht von der Erde, ist speziell wegen der Überlieferung so. Es gibt Überlieferungen, heute sage ich internationale Überlieferungen, es gibt sie nämlich bei den Tibetanern, es gibt sie bei den Indern und bei den Maya, wo Menschen diese Lehrmeister tatsächlich fragen, woher kommt ihr? Die Antwort ist, wir kommen aus dem Universum. Und die Menschen hacken sogar noch nach in verschiedenen Fällen. Was macht ihr hier? Die Lehrmeister sagen, wir sind hier, um euch zu studieren und auch um euch zu unterweisen. Von den Maya-Handschriften sind nur 3 übrig geblieben. Alle anderen wissenschaftlichen Bücher, die es gab seinerzeit, vor 4 Jahrhunderten, sind vernichtet worden durch die Spanier, durch die Konquistadoren. Und trotzdem, trotz dieser Vernichtungsaktion, weiß man, dass die Maya selbst geschrieben haben, sie seien unterwiesen worden von 4 himmlischen Lehrmeistern. Das weiß man deshalb, weil nach der Zerstörungswut der Spanier sich Priester wieder zurückgezogen haben. Sie haben sich versteckt in Höhlen und haben begonnen, das alte Wissen noch einmal aufzuschreiben.
Hatten die Maya-Priester Kontakte zu außerirdischen Intelligenzen? Diese Frage drängt sich auf, wenn man die neuesten Erkenntnisse über die bedeutendste Indianerkultur Mittelamerikas studiert. Durch die jüngsten Entzifferungen der Maya-Hieroglyphen erhielten Forscher Zugang zu atemberaubenden Berichten über versunkene Reiche. Spuren führen in die alten Königsstädte von Tikal und Copan. Dort zeugen prähistorische Observatorien von einem großartigen astronomischen Wissen. Aus der Frühgeschichte Zentralamerikas sind uns ebenfalls Berichte über kosmische Besucher bekannt, zum Beispiel aus Palenque in Chiapas, dem südlichsten Bundesstaat von Mexiko. Palenque war einst eine der größten Metropolen im 7. Jahrhundert.
Palenque ist Urwald. Erst 1949 begann man mit den Ausgrabungen. Professor Dr. Rutz vom Anthropologischen Museum von Mexico City mit seinen Studenten begann, die Pyramiden, die Bauwerke freizulegen. Auf einer Pyramide entdeckte man 670 Maya-Inschriften, die man nur zum Teil entziffern konnte. Wegen den Inschriften nennt man die Pyramide Tempel der Inschriften. Zuoberst auf dem Tempel war im Boden eine kleine rechteckige Ritze auszumachen und ein paar kreisrunde kleine Löcher. Das machte wohl stutzig. Man holte Stemmeisen und wuchtete eine Platte aus dem Boden raus. Im Innern entdeckten die Ausgräber eine Treppe. Sie führte vom Zentrum der Pyramide hinunter bis in die Erde hinein. Aber damals, 1949, war diese Treppe vollgestopft mit großen Steinen. Irgendwer muss also da unten in der Erde was versteckt haben und absichtlich wieder dicht gemacht haben. Es dauerte 3 Jahre. Bis die Steine ausgeräumt waren. Dann standen die Ausgräber vor einer dreieckigen Türe. Inzwischen war man 2,5 Meter unter dem Sockel der Pyramide im Erdreich gelandet. Die dreieckige Türe war seltsam. Sowas hatte man nie gesehen. Auch die Türe ist brutal aufgebrochen worden mit Stemmeisen. Die Ausgräber blickten völlig verdattert in einen knapp 7 Meter hohen Raum. Der Chefausgräber, Professor Dr. Rutz, notierte, ich zitiere, »Ich blickte in eine Eisgrotte. Überall hingen Eiszapfen. Der Boden war voller Schnee.« Natürlich war es kein Eis und kein Schnee. Wir sind in Zentralamerika und dort ist heiß. Sondern die Eiszapfen erwiesen sich als Tropfsteine, Stalaktiten, Stalagmiten und der Schnee entpuppte sich als Kalkpulver. Man schlug die Tropfsteine weg, hat den Boden sauber gemacht und stand auf einer gewaltigen Platte. 10 Tonnen schwer, 3,8 Meter lang, 2,2 Meter breit. Und auf dieser Platte eine ungeheure Darstellung. Da sieht man so etwas wie eine Kapsel. Ringsum eine Kapsel und mittendrin ein Mensch. Stellen Sie sich am besten einen Motorradfahrer vor. Der sitzt auf einem Motorrad, ist vornüber geneigt, bedient mit beiden Händen irgendwelche Kontrollgeräte. Direkt an seiner Nase klebt auch so ein seltsames Gerät. Der sogenannte Motorradfahrer hockt auf seinem Sattel, der linke Fers seines Fußes liegt auf einem Rasterpedal. Hinter dem Sattel folgt eine andere Abteilung mit unerklärlichen Ornamenten und am Ende der Kapsel so etwas wie eine züngelnde Feuerflamme. Natürlich ist dies meine Auslegung. Die Fachwelt erkennt darin Pakal. Pakal, das waren die Herrscher von Palenque. Pakal befinde sich hier und sei auf dem Wege nach Xialba. Mit Xialba meinte man immer die Unterwelt. Im neuen Lehrbuch von Frau Prof. Dr. Linda Schiele habe ich jetzt gelesen, vielleicht sei mit Xialba auch die Oberwelt zu verstehen. Also Pakal nicht nur auf dem Wege zur Unterwelt, sondern auf dem Wege zur Oberwelt. Natürlich gibt es in der Wissenschaftsliteratur die verschiedensten Erklärungen zu diesem Phänomen auf der Grabplatte von Palenque, wie man sie heute nennt. Mir fehlt die Zeit, auf alle Deutungen einzugehen, nur es ist gesagt worden, es sei ein Maisgott, der hieß Yumpax. Andere meinen, es sei ein Priester auf einem Opferaltar. Wieder andere glauben, es sei ein Maya-Junge, der in das Erdungeheuer hineinfließe. Wieder andere erkennen das Lebenskreuz, obschon es kein Lebenskreuz gibt. Die verschiedensten Deutungen geistern in der Literatur herum. Für mich ist die Grabplatte von Palenque nach wie vor ein sehr überzeugendes Indiz für Cargo-Kult. Natürlich sieht man hier keinen Außerirdischen. Man sieht aber einen dieser Götter, dargestellt von Menschen, von Priestern, die die Technologie nicht begriffen. Selbstverständlich geht es hier nicht um irgendein Raumschiff, mit dem man von Stern zu Stern die Stanzen überbrückt. Es geht um ein kleines Zubringerraumschiff. So etwas wie seinerzeit unser Mondauto, das in der Lage war, sowohl zu fliegen oder auf der Mondoberfläche herumzuhopsen. Also keine grandiose Technologie, sondern nur noch eine Ein-Mann-Technologie. Irgendeiner der Außerirdischen, heute würde man sagen ein Ethnologe, hat die verschiedenen Stämme besucht, unter anderem die Maya, hat sie unterwiesen. Ein Maya-Priester versuchte, das Gefährt, das er nicht begriff, in Stein zu schlagen. Und heute stehen wir vor einem riesigen Rätsel.
Schon in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts löste Erich von Däniken mit seiner Interpretation »Die Grabplatte von Palenque stelle einen Astronauten in seiner Raumkapsel dar« bei den klassischen Archäologen einen Sturm der Entrüstung aus. Kurze Zeit später erhielt er jedoch unverhofft Unterstützung. Der ungarische Ingenieur Laszlo Tut ließ sich von der Darstellung auf dem Grab zur Konstruktion eines Raumschiffs einschließlich eines Antriebsaggregats inspirieren, in dem ein Pilot Platz findet. Davon unabhängig konstruierte John Sanderson, ein amerikanischer Flugingenieur, auf der Basis der Palenque-Darstellung ein ähnliches Weltraumfahrzeug. Hatte also der Herrscher von Palenque, Pascal II., Kontakt mit frühgeschichtlichen Astronauten, die ihm ihr Raumschiff zeigten?